die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Sagt mal, was macht denn ihr da mit den Büchern?
Ja, Moment, das ist ja der kleine Wassermann. Wir haben ja den kleinen Wassermann. Jeder hat, siehst du, den kleinen Wassermann.
Ja, und was soll die Farbe, die ihr da habt?
Ah ja, ich habe hier mal das Petrol, das nehmen wir und da machen wir jetzt einen schönen Farbschnitt aus dem Band.
Der wird auch 100, der wird auch zu 100. Zum 100 muss man was Besonderes machen, haben wir gedacht, mit dem kleinen Wassermann. Und guck, und ich habe den Farbschnitt, warte mal, das ist Türkis, also soll Türkis sein. Das ist, unterscheidet sich schon ein bisschen von dem Petrol.
Ich finde, das passt aber schon zu dem Wasser und dem Wassermann.
Ja, beides. Was ist denn schöner jetzt, Kai? Jetzt sag mal, Türkis jetzt
oder Petrol?
Also ich habe das Gefühl, ihr würdet mal besser mit jemandem sprechen, der sich da ein bisschen auskennt. Und ich schlage euch vor, Johanna Gradl.
Wer?
Johanna Gradl.
Ach so,
die war beim Börsenblatt Young Excellence Award in diesem Jahr nominiert.
Und die hat die beste buchwissenschaftliche Masterarbeit 2022 in München geschrieben und auch einen Preis dafür bekommen.
Diesen Hugendubelpreis.
Ja. Ganz und die arbeitet bei, jetzt, nachdem sie bei CBJ war, bei DTV.
Daher kenne ich die.
Macht Blogger Relations. Also da, wo die ganzen jungen Leute sind, die viel, viel Wert auf gut ausgestattete, schöne Bücher legen.
Colin Hoover.
Und so weiter.
Und so weiter. Ja, die rufen mal an. Da hast du doch bestimmt hast du die Telefonnummer. Komm, die rufen mal an. Die fragen wir mal ein bisschen zu diesem Themenkomplex.
Hallo, da ist Johanna.
Hallo, hier ist der Ralf.
Und hier ist der Stefan und...
Hier ist der Kai von der Kinderbuchpraxis. Hallo.
Freut mich sehr.
Ja, schön, dass du Zeit hast für uns, denn wir wollen heute über das Thema Blogger Relations und den Umgang von Verlagen oder von Buchproduzierenden mit ihrer Zielgruppe, gerade so in dem Bereich New Adult, sprechen. Das ist doch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Und du bist ja im Auge des Taifuns sozusagen, mittendrin.
Genau.
Ja, und du machst das schon wie lange? Bei DTV?
Bei DTV mache ich das seit April letzten Jahres. Ich habe das vorher schon unterstützend und übergangsweise auch bei CBJ schon gemacht, bei Random House. Aber da war ich als Werkstudentin, also nicht als feste Kraft.
Ja, aber dann kennst du ja den ganzen Bereich Social Media und den Kontakt mit den aktiven Vorleserinnen schon sehr, sehr gut aus Erfahrung.
Genau. Es ist immer wieder eine ganz andere Welt als die Welt des Journalismus, muss man auch dazu sagen. Ich bin ja über die klassische Pressearbeit irgendwie da so reingerutscht sozusagen. Und das ist eine eigene Community, eine eigene Bubble und dadurch aber auch eine ganz eigene Kommunikation. Und das ist super, super schön, weil alles sehr persönlich ist. Gleichzeitig aber auch ein bisschen zeitaufwendiger manchmal.
So vom Alter her, wie von wo bis wo ungefähr altersmäßig geht deine Hauptzielgruppe, mit der du zu tun hast?
Also ganz breit gefasst sind die jüngsten BloggerInnen, die ich habe, glaube ich, ab 9 Jahren.
Echt so jung, okay.
Gibt aber natürlich, gibt sehr wenige, die das mit dem jungen Alter machen, gerade auch wegen Internet und die Eltern gucken da auch immer mit drauf. Also ich kommuniziere da auch viel mit den Eltern und nicht mit den Kids selber.
Bei welchen Titeln ist das bei den 9-Jährigen? Bei welchen Titeln schlagen die zu?
Im Kinderbuch dann, also klassisches Kinderbuch, erzählendes Kinderbuch, Kindersachbuch, genau. Es gibt ja quasi Blogger, die in allen möglichen Bereichen bloggen und die Kids dann eben auch im Kinderbuch. Und nach oben hin, ich kann es schwer schätzen, ich habe auch ein paar ältere BloggerInnen, die wahrscheinlich auch schon im Rentenalter sind, wenn ich das jetzt einfach so vermuten darf.
Die haben ja Zeit jetzt.
Aber so die Kernzielgruppe würde ich so von ungefähr 20 bis Mitte 30, 40 Mitte 30. schätzen. Mhm.
Du sagst jetzt auch immer Bloggerin. Was meint das denn? Das sind ja doch viele Kanäle. Also wir haben auf der einen Seite jetzt zum Beispiel ja diese BookTok-Bestsellerliste. Also TikTok ist ein Medium.
Ein Treiber.
Ein großer Treiber. Instagram ist mit den Bookstagrammerinnen auch ein großes Thema. Und der klassische Blog ist ja eigentlich normales Online Tagebuch, eine Online-Plattform, auf der man regelmäßig Beiträge veröffentlicht. Das sind ja schon ganz unterschiedliche, oh, jetzt rede ich auch schon komisch.
Unterschiedliche
Kanäle. Die einen vor allem mit Videos, die anderen eher bildlastiger und bei den Blogs eher textlastig. Ist das alles gemischt bei dir?
Also bei mir ist alles gemischt. Es hat also so, wenn man die Anfänge der Blogger Relations mal anschaut, ging es natürlich mit den Blogs los und YouTube war da auch noch eins der größeren Medien. YouTube nimmt mittlerweile auch so ein bisschen ab. Es gibt einige bestehende, sehr erfolgreiche Booktube-Kanäle. Neue tun sich oft ein bisschen schwer, sich zu etablieren, hat ein bisschen mit YouTube und dem Algorithmus von YouTube auch zu tun. Und dadurch, dass die sozialen Medien ja auch immer schnelllebiger werden, ist so ein langes YouTube-Video vielleicht auch gar nicht mehr so der Konsumentenwunsch. Genau, also daher kommen wir, ging dann als Facebook kam auch ein bisschen auf Facebook über, ist aber ganz schnell dann auf Instagram geschwappt und Instagram ist eines so der Hauptmedien mittlerweile und seit TikTok sich so etabliert hat und das ist sehr interessant, weil das ist erst ungefähr seit einem Jahr so, also das ist total krass, man kann es aktuell eigentlich gar nicht mehr wegdenken, aber es vor einem Jahr war TikTok eigentlich noch so ein bisschen im Kommen erst und jetzt ist es so ein ganz fester Bestandteil. Und genau, TikTok ist jetzt so das Medium, das noch neben Instagram so das Hauptmedium ist. Aber es gibt weiterhin auch klassische Blogs. Viele fahren mehrgleisig. Die haben sowohl einen Blog so, als auch Instagram, als auch TikTok. Die bespielen dann alle Kanäle gleichzeitig quasi.
Wie kann man denn merken, dass die Verkäufe beeinflussen? Ist das messbar? Kann man nicht.
Nee. Kann man also in den klassischen Blogger Relations, wie ich sie mache, ich sitze ja bei DTV in der Presseabteilung. Das heißt, ich komme ja auch quasi so aus den Ursprüngen der Literaturkritik, alles unbezahlt und so, kann man das nicht wirklich nachvollziehen. Man kann es manchmal so durch diese, also wenn Bücher gehypt werden online, kann man vermuten, dass das vielleicht auch durch die BookTok, Bookstagram Community beeinflusst ist, die quasi diese Hype so ein bisschen starten, aber man kann es nicht wirklich messen. Wenn es dann um bezahlte Kooperationen geht, kann man es vielleicht ein bisschen besser messen, aber wie es halt im Marketing immer so ist, kommt so ein bisschen drauf an, wie man das nachverfolgt.
Wo hört das Marketing auf und wo fängt die Beziehungsarbeit an? Wie scharf sind in deinem Job da die Grenzen überhaupt gezogen?
Ich persönlich und wir bei DTV ziehen das sehr, sehr fast komplett strikt, sage ich jetzt mal, es gibt immer Ausnahmen, bei der Bezahlung und Nichtbezahlung. Also alles, was nicht bezahlt ist, alles, was unabhängig rezensiert wird, und da können auch negative Rezensionen bei rauskommen, so funktioniert Literaturkritik ja auch, ist Beziehungsarbeit, ist Blogger Relations, ist alles, was ich mache. Da kommen manchmal sowas wie Goodies oder so kommen dazu, aber es gibt kein Honorar. Und alles, was ein Geldhonorar gibt, also was vergütet ist, das ist dann bei unserem Influencer-Marketing. Wir arbeiten da natürlich zusammen. Ich kenne die ganzen Leute. Ich mache da natürlich auch Vorschläge oder umgekehrt, dass das Marketing mir mal jemanden schickt, den sie entdeckt haben. Und das, dann trete ich mit denen in Kontakt.
Genau. Das bei den meisten Verlagen geht es dann eher aufs Marketing-Etat, dass es nicht von
das
eurem Etat abgeht.
Das kann ich so gar nicht so genau sagen. Bei CBJ war es auch in der Presseabteilung, die Blogger Relations. Als ich bei CBJ war, ich weiß gar nicht, ob es da bezahlte Kooperationen gab. Das kann ich nicht sagen, weil das hat dann auch, wenn dann das Marketing gemacht. Also so ist es jetzt bei den beiden Verlagen, wo ich war, ist es so gelaufen. Aber ich weiß auch, dass es in manchen Verlagen komplett im Marketing liegt. Und dass da die Grenzen, glaube ich, auch so ein bisschen verschwimmen. Also dass da mal was bezahlt ist und was unbezahlt. Und das ist, also in meinen Augen ist es nicht so gut, weil das weder für die BloggerInnen und InfluencerInnen transparent ist, noch intern halt dann gut getrennt werden kann.
Hat was mit Glaubwürdigkeit vermutlich dann zu tun.
Genau. Also es geht ja immer um Authentizität der Rezensionen auch und um Glaubwürdigkeit. Und das wollen wir ja auch, dass unsere Rezensionen immer noch glaubwürdig sind.
Aber ist es so jetzt, dass man so sagen kann, wenn jemand in diesem Bereich jetzt als Bloggerin wächst, dass sie dann auch von dem Bereich Blogger Relations hin zum Thema Influencerin wechselt. Also wenn jemand sehr erfolgreich wird, dass er dann sagt, so, jetzt habe ich mit euch ein halbes Jahr super zusammengearbeitet, jetzt habe ich so eine Reichweite und mache das jetzt mit so viel Zeitaufwand. Jetzt biete ich euch auch an, dass ich das professionell mache gegen Bezahlung. Ist das so ein typischer Karriereweg einer Bloggerin?
Ja. Also es ist tatsächlich eine Möglichkeit. Also bei manchen geht das auch quasi zweigleisig. Die haben dann zum Teil bezahlte Kooperationen, machen aber auch immer noch quasi, also rezensieren immer noch unbezahlt, auch unabhängig. Die kennzeichnen die Beiträge dann auch dementsprechend. Alles, was bezahlt ist, muss ja deutlich als Werbung markiert werden, sowohl auf Instagram als auch auf den Blogs wäre es ganz gut. Ich weiß aktuell nicht genau, wie es bei TikTok ist. Ich weiß, dass da noch nicht so viel als Werbung markiert wird, aber ich bin mir sehr sicher, dass das noch kommen wird. Genau, und das ist so der klassische Weg. Es kommen auch immer mehr BloggerInnen. Je länger die das machen, umso größer ist die Reichweite, umso eher können sie damit auch Geld verdienen. Und das ist ja auch ein riesen Zeitaufwand, den die da reinstecken. Deswegen verstehe ich das total. Die wenden sich dann an uns und sagen, ich mache übrigens auch bezahlte Kooperationen, wenn ihr mal Bedarf habt. Es gibt auch Einzelne, die nur noch bezahlte Kooperationen machen, einfach weil sie auch so ein bisschen filtern müssen. Und dann ist es auch verständlich, dass sie für ihre Arbeit lieber bezahlt werden. Aber das ist immer so ein bisschen sehr individuell, wie die Person das jeweils macht.
Ab wann entscheidet ihr euch für dafür, Geld in die Hand zu nehmen? Hängt wahrscheinlich mit der Reichweite der jeweiligen Influencerin zusammen, oder?
Ja, es hängt einerseits mit der Reichweite zusammen und andererseits auch ein bisschen, wofür wir die bezahlte Kooperation machen. Also wir machen nicht zu jedem Buch bezahlte Kooperationen. Mhm. Wir machen nicht in jedem Programmbereich immer bezahlte Kooperationen. Manchmal bietet es sich in einem Programmbereich ein bisschen besser an als im anderen. Genau, es ist immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Manchmal schlagen sich auch Blogger selber vor, die dann sagen, ich würde da gerne was machen, aber gerne bezahlt, habt ihr Bedarf? Und dann entscheidet das Marketing, ob ja oder nein. Aber meistens entscheiden wir, machen wir was dazu, ja oder nein? Und dann suchen wir uns die Personen selber raus, die passen könnten und fragen die selber an.
Wie sieht die Zusammenarbeit dann genauer aus?
Also es gibt dann einen Vertrag, ganz normal, in dem festgehalten wird, was von uns gewünscht ist. Meistens geht es dann darum, wie viele Beiträge die posten sollen, was genau sie an Beiträgen posten sollen, Videos oder Textbeiträge oder nur eine Story auf Instagram. Manchmal werden auch die Zeitpunkte genau festgelegt, wann die das posten sollen. Manchmal machen die auch für unsere Kanäle zusätzlich noch Beiträge, die wir dann quasi nur auf unserem Account posten. Das wird dann relativ genau festgelegt, je nachdem, worum es geht. Geht es um eine ganze Kampagne, dann ist es ein Zeitraum. Geht es irgendwie nur um ein einzelnes Buch und einen einzelnen Beitrag, dann ist das relativ kurz gehalten. Genau, und es gibt auch feste Partnerschaften. Also wir haben eine Kooperation mit einer jungen Bloggerin, die für unser Kinder-Jugendbuch monatlich eine bestimmte Anzahl an Beiträgen macht. Das ist dann quasi ein fester, langfristiger Vertrag. Mhm.
Sind das dann exklusive Kooperationen? Also dass ihr dann sagt, okay, wenn du bei uns sozusagen Hausbloggerin bist, dann wollen wir aber nicht, dass ihr für Carlsen auch das macht. Oder es gibt ja auch andere Verlage, die ihre Bloggerinnen haben. Mhm.
Ja, nein, also bei uns ist es nicht exklusiv, einfach daher, weil die BloggerInnenwelt ja so, also die Glaubwürdigkeit bleibt ja nur glaubwürdig, wenn die natürlich auch eine gewisse Breite an Verlagen und an Titeln besprechen. Und das wollen wir natürlich denen auch nicht nehmen. Und ich glaube, wir könnten wahrscheinlich auch gar nicht so viel vergüten, wie es dann nötig wäre, dass die wirklich nur noch die TV-Inhalte machen. Und wie gesagt, das wollen wir auch nicht, weil so funktioniert die ganze Bookstagram, Booktalk, Blogger-Bubble nicht. Und es wäre ja schade, wenn dann die betreffende Person auch an Glaubwürdigkeit verliert.
Wie ist denn das in der Presseabteilung so im Verhältnis von denen, die mit der klassischen Pressearbeit zu tun haben, also die Journalistinnenkontakte und du, die jetzt hauptsächlich mit Bloggern und Bloggerinnen zusammenarbeitest? Du hast ja gesagt, man kann das jetzt nicht so messen, wie erfolgreich die Zusammenarbeit ist. Also die Buchverkäufe werden nach 3 Postings jetzt nicht in die nicht nach oben schießen. Guckt man da trotzdem so jeder auf seinen Bereich und sagt, wie erfolgreich er war, indem man dann die Anzahl der Beiträge vergleicht? Oder hat sich das auch in der Vergangenheit so verschoben, dass das eine mehr Gewicht bekommt als das andere?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Blogger Relations mehr Gewicht haben als Pressearbeit, überhaupt gar nicht. Es sind auch zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen. Ich glaube, man kann das super schwer nur vergleichen. Weil wenn man überlegt, die klassische Pressearbeit, die sich viel auch in der Printpresse, im Fernsehen, im Radio abspielt, die spricht ja eine ganz andere, auch altersmäßige Zielgruppe oft an, als die Blogger Relations. Also viele Titel, die für mich Schwerpunkt sind, die finden in der Presse gar nicht so stark statt, weil das einfach nicht die Zielgruppe der Pressearbeit ist. Und deswegen geht es eher so Hand in Hand, als dass man jetzt so sagt, so da hat jetzt das mehr Effekt als das. Und das ist auch gut so, weil so haben wir halt eine Breite an Zielgruppe abgedeckt und alle sind irgendwie eingefangen und alle sind auch Zielgruppen affin eingepackt. Mhm. Und das ist ganz gut.
Also doch mehr so ein Puzzle, dass man die Teile so zusammenfügt, wie sie für den Titel am besten zusammenpassen.
Genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ziemlich viele Anfragen von Bloggerinnen für Leseexemplare bekommt, mhm, und dass ihr vermutlich dem gar nicht nachkommen könnt, weil sonst den ganzen Tag am Verschicken von Leseexemplaren wärt, oder? Also ihr müsst da ja vermutlich immer entscheiden, wer kriegt denn jetzt eins? Also ihr könnt ja nicht einfach mal locker 800 Leseexemplare von jedem Titel in die Welt pusten.
Ja, das stimmt. Das ist auch, bei DTV ist es ja so, dass die ganzen Anfragen alle noch per E-Mail kommen. Mhm. Es gibt ja ein paar Verlage, die ein eigenes Portal dafür mittlerweile haben, über das man anfragen kann. Das ist bei uns nicht so. Das heißt, ich bekomme in der Woche sehr, sehr viele Mails, je nachdem, welche Bücher gerade erscheinen, mit Rezensionsexemplaranfragen, und ich habe für gewöhnlich ein Kontingent pro Buch. So viele Rezensionsexemplare schicke ich pro Buch raus. Das geht nicht immer auf das Buch genau, ne? Aber so Pi mal Daumen, plus minus 5, sage ich jetzt mal.
Aber du musst ja dann entscheiden.
Genau, ich muss dann entscheiden, und das ist so, wir haben einen Verteiler, in den bestimmte BloggerInnen fest abgespeichert sind. Gerade die im Verteiler sind, die bekommen natürlich auch bevorzugt die Bücher, weil die auch viel mit uns zusammenarbeiten. Und ich gehe natürlich auch nach Reichweite. Das ist ja auch irgendwie, es wird immer so ein bisschen verpönt, aber es ist ja auch total klar, wir sind ein Unternehmen, das ja am Ende auch einen Effekt davon sich verspricht. Und da verspricht natürlich die größere Reichweite auch einen größeren Effekt. Und deswegen ist es immer so, man versucht dann auch immer so ein bisschen zu mischen, auch mal jemanden, der vielleicht gerade im Aufbau ist, oder der sich gerade gut entwickelt, aber noch nicht die Reichweite hat wie andere, auch die Leute mal zu beschicken. Aber für gewöhnlich bei klassischen Büchern reicht unser Kontingent eigentlich, also bei den normalen, in Anführungsstrichen, Büchern reicht unser Kontingent eigentlich immer für die meisten Anfragen aus. Es geht dann um so sehr, sehr beliebte Bücher in der Blogger-Bubble, für die wir auch echt sehr viele Absagen schreiben müssen.
Wenn du von Kontingent sprichst, meinst du physische Leseexemplare, oder? Weil du könntest ja E-Books ohne Ende raushauen. Aber die wollen wahrscheinlich auch meistens.
Also bei DTV zähle ich die E-Books auch mit ins Kontingent, einfach weil das ja auch quasi einmal der Inhalt ist, den ich rausschicke. Mhm. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, dass die Leute, die sich fürs Buch interessieren, ja das nicht alle kostenlos bekommen sollen, weil sonst ist ja der Effekt, den wir uns versprechen, auch wieder weg. Ja. Und das ist ja bei E-Books genauso der Fall. Das heißt, ich zähle das auch dazu. Andere Verlage, glaube ich, machen das anders. Aber es geht hauptsächlich um physische Exemplare, einfach auch, weil gerade auf Instagram und TikTok muss ja alles auch optisch irgendwie gut inszeniert sein. Und da macht sich das physische Buch natürlich ein bisschen besser als ein E-Reader.
Welche Rolle spielt da die Ausstattung, der Farbschnitt, der Prägedruck, das ganz Besondere?
Spotlackierung.
Ja.
Cover spielen immer eine große Rolle, wenn wir quasi beim Anfang beginnen. Einfach, wenn das Cover gefällt, dann ist es wie der typische Coverkauf, auch manchmal ein typischer, ich frage das Buch an, weil mir das Cover gefällt. Leseexemplar, Anfragenverlauf. Und sowas wie Farbschnitte spielt natürlich in der BloggerInnen, in der Online-Community eine sehr große Rolle, weil das auch Personen sind, die ganz, ganz viel lesen, die gerne auch sammeln. Und gerade für Sammler sind Farbschnitte natürlich sehr interessant, weil es eine besondere Ausstattung ist. Und da schicken wir natürlich auch Exemplare raus, aber meist sehr, sehr begrenzt, dadurch, dass diese Auflagen oft ja auch limitiert sind. Und wir natürlich den KäuferInnen und Käufern da auch nicht so viele Bücher vorenthalten wollen.
Also ich bin ja auf der Buchmesse öfter mal unterwegs und laufe dann immer einen ganz, ganz großen Umweg um den Stand der, zum Beispiel der Bücherbüchse herum, weil da ewig lange Schlangen stehen von jungen Menschen, die da, ich weiß nicht, was sie da an den Ständen bekommen, sich dann wieder beim Abo eintragen, oder die kriegen an dem Tag auf der Messe irgendwas. Das scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren. Und da geht es ja, so wie ich das mittlerweile weiß, ja auch vor allem um Ausstattung und um Community in sich, dass man da untereinander weiß, was es da Neues gibt, wie man sich da austauschen kann. Sind solche Dinge auch für euch bei Blogger Relations ein Thema oder ist das ein reines Marketing-Thema?
Also Bücherbüchse ist bei uns tatsächlich ein Vertriebsthema. Das ist tatsächlich die Bücherbüchse, die entscheidet ja selber, man kann denen, glaube ich, auch Bücher anbieten, aber die entscheiden selber, welche Bücher sie mit einem eigenen Farbschnitt ausstatten wollen. Die bekommen dann quasi einen Teil der Auflage, die kaufen sie und dann machen die ihren eigenen Farbschnitt. Das ist dann ein exklusiver Bücherbüchse-Farbschnitt. Das ist dann auch nicht der gleiche Farbschnitt, den der Verlag hat, wenn der auch einen hat. Mhm. Und das läuft bei uns tatsächlich über den Vertrieb, soweit ich weiß. Und das ist, glaube ich, auch so ein Sammlerding. Also ja, Bücherbüchse ist eine sehr spitze Zielgruppe und die haben eben dann diese exklusiven Farbschnitte und die Zielgruppe, die sammelt die dann und die sind dann auch immer auflagenbegrenzt. Ich weiß, dass die manchmal noch nachdrucken, aber meistens sind die Auflagen begrenzt und ich könnte mir vorstellen, dass die auf der Messe zum Teil dann noch Farbschnitte da haben, die eigentlich schon ausverkauft sind und dass vielleicht deswegen auf der Messe so viel los ist, wäre meine Vermutung.
Also von der Idee so ein bisschen wie bei der Büchergilde, wo ja auch vorab feststeht, was kommt und dann gleich mitproduziert wird.
Ja, da hänge ich natürlich in meinem Alter immer so ein bisschen und schüttle den Kopf und sage mir, mein Gott, es geht doch nur ums Buch. Also da geht es doch um den Text und ob ich da jetzt so einen Farbschnitt habe oder nicht.
Nee, es geht nicht ums Buch.
Ja, es geht doch, um es geht schon mehr. Ums Buch, es geht ums Gesamtbuch. Mehr. Aber ja, so 100% hier sitzen und verstehen, was daran großartig ist, dass ich das Buch nicht in einem blauen, sondern in einem grünen Farbschnitt aus der Bücherbüchse habe, ist mir...
Ja, das ist so, als ob du den Unterschied hast, es ist ein Hardcover und es ist nur ein Taschenbuch.
Das ist tatsächlich auch ein sehr hitzig diskutiertes Thema in der Online-Community, diese Farbschnittfrage. Gerade weil in exklusiven Auflagen dann oft nicht mehr alle einen Farbschnitt bekommen. Und da gibt's sehr, sehr viele Diskussionen aktuell online. Und da gibt's eben auch die beiden Seiten, die sagen so, ich will aber unbedingt den Farbschnitt, weil ich möchte es schön im Regal haben und ich möchte, dass alles zusammenpasst, gerade bei mehrbändigen Büchern. Und dann gibt's die Riege, die sagt, Leute, beruhigt euch mal, es ist nur ein Farbschnitt. Das Buch ist das Gleiche, der Inhalt ist das Gleiche und darum soll es doch gehen. Das ist einfach eine sehr haptische Zielgruppe, eine sehr ästhetische Zielgruppe, würde ich jetzt mal sagen, diese ganze Online-Community, weil es eben auch viel um Abbildung geht und viel um Darstellung und gute Darstellung, dass es irgendwie ästhetisch ist und ein Farbschnitt hat eine gewisse Ästhetik, das ist einfach irgendwie künstlerisch schön und ich glaube, daher kommt auch die Diskussion.
Das ist ja auch, wenn in der Peer Group 3 Stück, 4 Stück, 5 Stück den Farbschnitt haben, dann möchte ich den auch haben und möchte nicht dagegen abfallen und möchte sagen, ich habe nur das, wo es ganz weiß ist. Also das ist sehr verständlich. Ich weiß von nicht wenigen Buchhändlerinnen, die sagen eigentlich Nachauflage, das brauchen wir fast kaum mehr zu bestellen, weil dann gucken die es an und sagen, nee, das will ich nicht. Also dann sagen, ist doch selbe Buch. Ja, nee, aber das hat nicht hier den violetten Farbschnitt. Nee, das möchte ich nicht. Also eigentlich müsste man es vielleicht über einen Preis regeln, dass man sagt, das mit Farbschnitt ist deutlich teurer als Sammlerobjekt oder wie auch immer.
Tatsächlich wird es ja bei einem unserer Bücher im Dezember so sein, dass es 2 Ausgaben gibt. Die mit Farbschnitt ist ein bisschen teurer als die ohne Farbschnitt, aber das Buch an sich ist ansonsten genau gleich ausgestattet.
Macht Sinn.
Es ist nur der Farbschnitt, der anders ist. Und dann ist die Auflage aber auch unlimitiert und dann kann sich jeder entscheiden, jeder Buchhändler, jede Buchhändlerin, jeder Käufer, jede Käuferin kann sich dann entscheiden, gebe ich das bisschen mehr Geld aus, damit ich den schönen Farbschnitt habe oder nicht.
Aber die Schwierigkeit wird ja vorher bei euch liegen, bei DTV, weil ihr müsst entscheiden, wie viel Farbdruck, Bücher mit Farbdruck ihr in Auftrag gibt, weil mal schnell so nachdrucken, Farbdruck ist anhand, ich glaube, 1-2 Druckereien in Deutschland machen das, den Farbschnitt, ist ja gar nicht möglich. Also ihr müsst das schon wahrscheinlich vorher großzügig euch überlegen, oder?
Also ich glaube, man kann, also da bin ich tatsächlich vertrieblich auch nicht so genau drin, aber man kann das ja immer auch ein bisschen durch die Vorbestellungen der Buchhändler und Buchhändlerinnen so ein bisschen abschätzen, wie hoch der Bedarf sein könnte. Gleichzeitig gibt's eine Endkundenvorbestellerkampagne auch zu diesem Buch, da kann man es auch ein bisschen abschätzen. Also so ein bisschen hat man da ein Gefühl und dadurch, dass diesmal diese Farbschnittausgabe auch unlimitiert ist, heißt es, wenn die mal kurzzeitig nicht lieferbar ist, bekommen ja die den Farbschnitt wollen, den trotzdem trotzdem noch, die müssen halt vielleicht einmal kurz drauf warten. Das ist in dem Fall, glaube ich, eher weniger das große Problem. Ein größeres Problem ist es halt einfach, wenn man immer diese Sache hat mit, die erste Auflage ist mit Farbschnitt, dann braucht man eine feste Erstauflagenplanung und die zweite wird direkt nachgedruckt. Die ist dann oft auch gleichzeitig zum ET schon fertig. Dass man da die richtige Farbschnittauflage für die Personen hat, die das zum Erscheinungstermin auch mit Farbschnitt wollen. Das ist, glaube ich, schwieriger, als wenn es zwei Ausgaben gibt.
Ist ja natürlich auch eine gute Möglichkeit, so ein bisschen Bedürfnisse zu steuern, indem man sagt, jetzt die Erstauflage
zugreifen,
limitiert mit Farbschnitt. Ist ja ein gutes Marketinginstrument, um Bücher begehrenswerter zu machen.
War das nicht die Piemont-Kirsche nur für kurze Zeit?
Irgendwas? Nee, die Piemont-Kirsche ist da immer drin.
Irgendwas nur für kurze
das
Zeit.
Das ist damit weißer Schokolade.
Ach, zum Beispiel. Gibt es nur für kurze
im
Zeit.
Im Sommer.
So Werbung. Ja, irgendwas.
Also ich würde schon sagen, dass es natürlich auch ein Marketinginstrument ist. Ich glaube, ich würde gesteinigt werden, wenn ich das jetzt irgendwie abweisen würde. Aber man muss natürlich schon auch dazu sagen, wenn die Bücher nur in der ersten Auflage einen Farbschnitt haben, dann kosten die mit und ohne Farbschnitt das Gleiche. Und ein Farbschnitt ist aber sehr teuer.
Ja, eben.
Das heißt, es ist ja am Ende auch ein Risiko für den Verlag. Es ist ja nicht nur ein Marketinginstrument, es ist auch ein großes Risiko für den Verlag, der eine Erstauflage mit Farbschnitt macht, dass man die Farbschnittauflage vielleicht sogar zu hoch kalkuliert und dadurch Kosten verursacht, die am Ende sich nicht mehr ausgleichen lassen. Das muss man immer bei diesen Farbschnitten dazu sagen.
Bezieht ihr Blogger-Communities manchmal auch in Entscheidungen ein? Also man könnte ja hier zum Beispiel durchaus auch mal in den Communities das diskutieren lassen. Oder bei Cover, manchmal hat man ja Cover A, B, C. Macht ihr dann sowas, dass ihr sagt, was meint ihr? Also solche Diskussionen sozusagen.
Ja, wir machen das tatsächlich nicht speziell in der BloggerInnen-Community, sondern auf unserem Social-Media-Kanal, dem ja auch Endkundinnen und Buchhändlerinnen folgen können. Aber da gibt es hin und wieder mal so Cover-Votings, wenn wir intern selber nicht so ganz uns einigen können und dann sagen so, okay, wir wollen die Zielgruppe entscheiden lassen. Das ist dann meistens für bestimmte Bücher, die eben in dieser Community, in dieser Zielgruppe wahrscheinlich auch ihren Platz haben. Und da ist zum Beispiel auch schon über Farbschnitte abgestimmt worden. Also wir hatten auch Farbschnittabstimmungen, wie soll der Farbschnitt aussehen, wie soll das Cover aussehen, hatten wir alles schon auf unserem Social-Media-Kanal. Und das ist eigentlich immer ganz cool, eben auch für die Leute, weil die so das Gefühl haben, okay, sie werden gehört. Und wir wollen die Bücher natürlich auch wirklich für die Leute machen, die das dann auch lesen wollen.
Gibt es dann interessante Erkenntnisse, die ihr da rausgezogen habt?
Ich glaube, dass man gerade mit der Farbschnittdiskussion die Online-Community nicht als Querschnitt nehmen kann, weil die eben sehr farbschnittaffin ist. Ich glaube, die Farbschnittdiskussion ist eine sehr aktuelle, sehr große Diskussion, bei der man noch gar kein so richtiges Fazit ziehen kann. Es wird ja gerade so ein bisschen gemunkelt, dass das jetzt wieder so ein bisschen abnehmen wird, die Farbschnitte. Aber ich kann es überhaupt gar nicht einschätzen, weil ich natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, ich bin sehr, sehr nah an der Online-Zielgruppe dran und ich verliere dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen die in Anführungsstrichen klassischen Endkunden aus den Augen, die eben gar nicht online unterwegs sind und die dann vielleicht eine ganz andere Meinung dazu haben. Das passiert manchmal, wenn man so in seiner eigenen Bubble sich bewegt.
Welche Rolle spielen denn eigentlich die Autoren selbst? Also wie macht das einen Unterschied, ob die selbst sehr aktiv sind, wie zum Beispiel Colleen Hoover, die überall irgendwie zu finden ist und sich zu allem meldet, oder andere, die eher Social-Media-mäßig ruhig sind? Welche Rolle spielt da der jeweilige Autor, die Autorin?
Ich würde sagen, es kommt immer ein bisschen aufs Genre drauf an. Ich glaube, in der gehobenen Literatur spielt es nicht immer zwingend eine Rolle. Kann, aber muss nicht. Da sind wir eben wieder bei den verschiedenen Zielgruppen. Bei jemandem wie Colleen Hoover, die ja ihren Erfolg... ich glaube, bei Colleen Hoover kann man das sehr schwer einschätzen, weil ihr Erfolg hat ja begonnen, bevor sie auf Social Media so groß war. Das heißt, sie hat ihre Reichweite auch mit ihrem Erfolg aufgebaut und pusht die natürlich auch weiterhin durch ihre Reichweite auf Social Media. Das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen bei ihr, glaube ich. Es gibt aber natürlich auch Autorinnen und Autoren, die die online vorher eine große Reichweite schon hatten und dadurch eben für Verlagsverträge auch irgendwie interessant wurden oder dann dadurch auch ein Buch veröffentlichen konnten. Und da spielt die Reichweite natürlich auch eine Rolle, weil man will natürlich, dass die Leute, die denen folgen, auch das Buch dann kaufen.
Das wollte ich gerade sagen, dass man hört das aus Agenturen immer häufiger, dass es nicht nur um das Buch geht, sondern auch erstmal abgefragt wird, wie groß ist deine Reichweite denn auf Social Media.
Beziehungsweise, was bist du als Autor bereit, dich zu engagieren auf verschiedenen Kanälen?
Also es ist eher schon der Wunsch, dass man aktiv ist. Also ist eine gute Voraussetzung, um dann auch in die Verlagswelt einzusteigen. Also es ist wieder ein bisschen, ist eine Währung, die man mitbringt. Also man kann gut schreiben, genau, ist eine Währung.
Es schadet nie.
Aber Social Media aktiv zu sein und auch eine Reichweite schon mitzubringen oder in irgendeiner Art und Weise auch außerhalb der Buchwelt präsent zu sein, ist immer ein Pluspunkt, der es einfacher macht.
Es schadet auf keinen Fall und ich würde auch sagen, dass es in den einen Bereichen wichtiger ist als in den anderen. Ich glaube, im Sachbuch haben wir auch nochmal so einen Bereich, in dem es eben Bücher gibt, die wirklich fast nur aufgrund der Reichweite des Autors, der Autorin oder der betreffenden Person gemacht wurden, die eigentlich ohne die Reichweite nie passiert wären. Aber es ist ja auch total in Ordnung, weil es ist ja auch eine gewisse Garantie für den Verlag beziehungsweise für die Nachfrage einfach, dass da wirklich Leute da sind, die sich für die Person interessieren und die dann auch lesen wollen, was die zu sagen hat.
Ja, jetzt sind wir vom New Adult und bis zum Sachbuch gekommen und haben uns da die ganze Social Media Begleitwelt angeguckt. Das war jetzt nochmal ein ganz schöner Einblick in die Art und Weise, wie man jetzt in Verlagen mit der Zielgruppe kommuniziert oder den Weg zur Zielgruppe sucht. Ja, also deshalb vielen Dank für die ausführliche Information.
Dass du die Zeit genommen hast und bei uns in der Praxis warst.
Danke euch. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
Dann bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Bis bald. Ciao.
So, ich habe jetzt euch hier den Kühlschrank nochmal voll gemacht, bis ganz unter der Rand voll mit Riesling. Und jetzt ist es soweit, ich gehe in Elternzeit, jetzt müsst ihr irgendwie.
Oh, wann ist es soweit jetzt? Ach, das haben wir völlig verdrängt.
Ach ja, und dann kommt noch dieser Fachkräftemangel.
Mir kriege ich ja kein Leut. Aber du bist ja nicht sehr wie bei Paulchen Panzer. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Also wir freuen uns jetzt schon, wenn du wiederkommst.
Ich komme wieder im Dezember.
Im Dezember, oh Gott. Bis dahin ist erstmal der Riesling ausgetrunken, so ja, steht fest.
Der Kühlschrank bis dahin reicht, glaube ich, nicht. Und
nee,
dann,
also müssen wir selber, aber gut, Kartons auspacken können wir, aber ob wir das mit der Technik hinkriege.
Wir versuchen es mal, aber wir gucken mal, dass wir...
Wir gucken mal. Also wir werden für die treuen Praxiskundinnen und Kunden und für die Patientinnen und Patienten weiterhin da sein.
Aber ein bisschen luftiger als alle zwei Wochen.
Luftiger müssen wir, also weil wir müssen uns da mal jetzt erst reinfuchsen. Ja? Ja. Also,
ach, ihr macht das schon.
Ja, das ist schwieriger als OP. Ne?
Ja,
also,
das ist ja quasi...
Mit dem Skalpell können wir umgehen. Ne?
Am offenen Technikherzen.
Ja, ja.
Da müssen wir mal gucken, wie das
ach,
geht.
Ach du lieber Gott, guck mal, bei dem blinkt es ja auch überall. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Also komm bald wieder, Kai. Mir gar nicht, können wir ja anders.
Jetzt holen wir mal eine Flasche und trinken mal drauf. Dann
erste Mal da
ist der
drauf.
Schmerz vielleicht nicht so groß.
Also.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.